HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit Andreas Englisch. Ich heiße Karin Röder. Der Journalist und Autor ist ganz nah dran am Heiligen Vater und erkennt sich im Vatikan ziemlich gut aus. Er hat schon mehrere Papstbücher geschrieben über den aktuellen Franziskus, sogar drei. Was diesen Mann antreibt, der früher nie viel von der Kirche wissen wollte und warum das nun schon so lange anhält, das erfahren wir gleich in diesem Doppelkopfgespräch von ihm selbst. Herzlich willkommen, Andreas Englisch.
Hallo.
Herr Englisch, Sie begleiten seit 1995 Päpste, Johannes Paul II., Benedikt und eben Franziskus. Und der scheint es Ihnen ja besonders angetan zu haben.
Ja.
Warum?
Ja, weil der Mann ein Revolutionär ist. Er wird also ganz ohne jeden Zweifel ein dickes Kapitel in der langen Geschichte der katholischen Kirche füllen. Das, was sich in den vergangenen, seit seiner Wahl in den vergangenen 4 Jahren hier abgespielt hat, das hätte ich mir niemals vorstellen können.
Ja, einiges ist ja nachzulesen in Ihrem aktuellen Buch Franziskus, ein Lebensbild. Neueste revolutionäre Handlung, könnte man sagen, die aus dem Vatikan kam. Das ist das wiederverheiratete Geschiedene, nun offiziell auch zur Kommunion zugelassen sind. Womit jedoch noch nicht die Unauflöslichkeit der christlichen Ehe in Frage gestellt wird. Ist das denn nicht auch eine Reaktion auf längst praktiziertes, Herr Englisch?
Ja, selbstverständlich. Also was ganz klar ist, ist, dass ein riesengroßer Unterschied besteht zwischen dem, was an der Basis in einer ganz normalen katholischen Kirchengemeinde passiert und in dem, was in den vergangenen Jahrzehnten im Vatikan gelaufen ist. Das hat sich immer weiter auseinandergedriftet in einer, ich kenne überhaupt keinen anderen Lebensbereich, in dem das so ist. Papst Franziskus hat ja genau aus diesem Grund vor 2 Jahren eine Umfrage angeordnet. Das muss man sich mal vorstellen. Er hat gesagt, wir müssen endlich mal wissen, wie unsere Gläubigen überhaupt ticken. Wie sind die überhaupt drauf? Und das Ergebnis war relativ niederschmetternd, denn er hat also fromme Katholiken befragt, die also auch eifrige Sonntagsmessgänger sind. Und dabei kam wirklich raus, 90% sagten, dass sie die katholische Morallehre vor allem in Sexualfragen kennen, aber dass sie nicht daran denken, sich danach zu halten.
Naja, in Sachen Sexualfragen. Im vergangenen Jahr war ja das Jahr der Barmherzigkeit, das Franziskus ausgerufen hatte. Und im Zuge damit erkennt die katholische Kirche ja nun auch Homosexuelle als Gotteskinder an. Franziskus hat sogar gesagt, wir müssen die Homosexuellen um Verzeihung bitten. Allerdings einen Segen für die heiratswilligen Homosexuellen gibt es trotzdem nicht. Und homosexuelle Priester können auch nicht offiziell geweiht werden.
Ja, also natürlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Schritt, also da saß ich vor ihm im Flugzeug auf dem Rückweg von Aserbaidschan, als er diesen Satz gesagt hat, wir müssen uns bei Homosexuellen entschuldigen, das war eine Sensation, das war eine Kehrtwendung in der Haltung der katholischen Kirche, die radikaler man sich kaum vorstellen kann. Also sein Vorgänger, Benedikt XVI., hat noch immer wieder betont, Homosexualität sei für die Betroffenen eine schwere Prüfung. Und Johannes Paul II. Hat ganz wild gegen Homosexuelle gewettert, die dürften keine Rechte in Anspruch nehmen. Und als sie es dann wagten, ein Gay Pride-Spektakel in Rom abzuziehen, hat er das als eine schwere Beleidigung der katholischen Kirche gesehen. Also das war da ging gar nichts. Da ging überhaupt nichts in der Frage seit Jahrhunderten, wirklich seit Jahrhunderten. Was im Grunde total absurd ist, weil Jesus von Nazareth sagt kein Wort über Homosexualität in den Evangelien. Das ist nur eine Paulusstelle, um die es da geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass dann ein Papst kommen würde, um das alles total umzukrempeln, das hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten.
Tja, das ist wahrscheinlich schon revolutionär und man darf ja auch nicht zu viel auf einmal zu schnell erwarten wahrscheinlich, ne?
Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich anschaut, was für einen gigantischen Krach er mit allen Kardinälen der Kurie zurzeit hat, dann muss man schon sehen, er hat also wirklich alle Register gezogen, die man ziehen kann. Und es hat ja so etwas wie eine richtige Kriegserklärung gegeben. Das war ausgerechnet während der Weihnachtsfeier 2014. Wobei, wenn man zu einer Weihnachtsfeier des Papstes gehen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ist das von einer unvorstellbaren Langeweile normalerweise. Aber der Weihnachtsfeier, also war eigentlich alles wie immer. Die Kardinäle kamen rein, die setzten sich in ihre gepolsterten Sessel und die nicken dann immer so langsam weg, ne? Was man ihnen noch nicht mal übel nehmen kann. Also weil diese Weihnachtsreden über eine halbe Stunde in diesem warmen Raum, die sind wirklich kaum auszuhalten. Mhm. Nur an diesem Tag, da waren die ersten schon eingeschlafen, sagte Papst Franziskus auf einmal so, jetzt habe ich genug über Weihnachten geredet, jetzt reden wir mal über die Sünden der Kurie. Und dann legte er los und sagte, ihr leidet doch alle unter christlichem Alzheimer. Ihr habt eure erste Begegnung mit Gott vergessen. Ihr habt seid eine korrupte Bande. Ihr versucht euch gegenseitig irgendwie in den Rücken zu treten. Ihr denkt nur an eure Karriere. Ihr habt euch von den Gläubigen so weit entfernt, dass ihr überhaupt keine Ahnung mehr habt, was in der Kirche da draußen passiert. Also das war die heftigste Kriegserklärung, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und natürlich, wenn sie als oberster Boss in ihren kompletten Stab, aber alle, wirklich absolut alle so rasieren und sagen, ihr seid eine Verbrecherbande, dann ist auch klar, was danach passiert. Danach tobte der Kampf, ganz klar.
Ich kann mir auch vorstellen, dass viele in aller Welt dieser Aussage zugestimmt haben, dem Papst.
Ja, natürlich. Also das war so etwas wie ein Befreiungsschlag. Nur dieser Papst hat den ganz großen Vorteil, dass er die Menschen hinter sich hat. Und das muss man als Papst erstmal schaffen. Und dazu muss man auf dem Petersplatz das einfach beherrschen. Man muss die Generalaudienzen können. Und das ist gar nicht so ganz einfach. Weil, also überlegen Sie mal, das Problem bei den Generalaudienzen ist, dass es so viele junge Mütter gibt. Das sagt die vatikanische Polizei. Weil wenn der Papst kommt auf den Platz, dann stehen in der ersten Reihe immer große Kerle, die drängeln alle anderen weg. Und hinter dieser Mauer aus Männern stehen dann immer diese jungen Frauen mit den kleinen Kindern. Und wenn der Papst kommt, dann reißen die Kinder hoch und reichen die nach vorne. Und das Erste, was ein Papst sieht, ist, dass er hunderte verzweifelt in der Luft zappelnde, kleine, heulende Kinder sieht. Das ist immer das Erste. Und dann sagt er zu seinem Sekretär mal, was machen wir jetzt bloß? Und die sagen dann, immer Heiligkeit, das ist ganz einfach, wir sammeln die jetzt ein. Und dann gehen die Sekretäre runter, pflücken diese Kinder ab und bringen sie zum Papst. Und er segnet diese heulenden Kinder eins nach dem anderen. Und dann bringen die Sekretäre diese Kinder immer so ungefähr dahin zurück, wo sie auch abgeholt haben. Aber das muss man einfach können. Wenn sie ein schüchterner Mensch sind, wie Benedikt XVI., dann schaffen sie das nicht, die Leute für sich zu begeistern. Das ist ein großes Problem.
Ich kann es mir bildlich vorstellen. Andreas Englisch erzählt den Doppelkopf von Papst Franziskus. Franziskus, ein Lebensbild. Und so heißt auch ihr aktuelles Buch, Herr Englisch. Und naja, an manchen Stellen habe ich bei Ihnen den Eindruck, dass Sie vor lauter Begeisterung auch manchmal Ihre journalistische Distanz verlieren. Das meine ich gar nicht böse. Ist das Absicht oder passiert Ihnen das so einfach?
Also ich habe mich vor langen Jahren davon verabschiedet zu behaupten, dass ich das wirklich objektiv berichten kann. Das kann ich schon lange nicht mehr, ganz ehrlich nicht. Das war schon bei Johannes Paul II. So, dass wenn Sie diesen alten Mann, diesen sterbenden alten Mann da kämpfen sahen, wirklich mit jeder Faser seines Körpers, also was immer man auch von ihm halten konnte, da kam man immer mal zu so einem Punkt, wo man sagte, mein Gott, der Mann, der tut mir furchtbar leid. Und auch Sachen, die er gebaut hat, von denen man dachte, mein Gott, Heiligkeit, hätten Sie es bloß gelassen. Natürlich hat man dann irgendwann, wenn man jemanden gut kennt, auch einen anderen Blick darauf. Und jetzt bei Franziskus muss ich ganz ehrlich sagen, ich empfinde das eine solche Erleichterung, dass in diese konservative alte Kirche jetzt ein so frischer Wind weht mit einem so unkonventionellen Mann, der wirklich alles auf den Kopf stellt. Also ich glaube, man braucht sich gar nicht so lange diese Enzykliken angucken, die er schreibt, sondern was, glaube ich, am meisten erklärt, wie dieser Mann tickt, ist wirklich, wie der mit seinen Menschen umgeht, mit seinen Mitarbeitern. Das zeigt das sehr genau. Also ein Beispiel, was mir immer am besten gefallen hat, er hat sich ja geweigert, in den apostolischen Palast einzuziehen und wohnt immer noch in diesem kleinen Gästehaus der Heiligen Martha im Vatikan. Und als er da eingezogen ist, hat der Chef des Hauses gesagt, mein Gott, jetzt wohnt der Papst hier bei mir. Der wusste auch nicht so genau, wie er damit umgehen sollte und kam auf eine völlig bescheuerte Idee. Der rief den Chefingenieur für die Fahrstühle im Vatikan an und sagte, rief den zu sich und sagte so, Sie stellen sich jetzt morgens um 5, wenn der Papst kommt, in den Fahrstuhl. Wenn der in den Fahrstuhl kommt, dann drücken Sie auf Erdgeschoss, dann fahren Sie mit dem Papst runter und dann bleiben Sie den ganzen Tag im Fahrstuhl stehen. Und wenn der Papst nach oben will, in den zweiten Stock zu seinem Zimmer, dann drücken Sie auf die 2. Diese idiotische Anordnung hat nur einen Tag gehalten, weil der Papst hat zu diesem Fahrstuhlmann dann gesagt, sagen Sie mal, stehen Sie wirklich den ganzen Tag hier und warten darauf, dann drücken Sie auf Erdgeschoss und auf 2, das ist doch total idiotisch. Da hat er gesagt, ja, das finde ich auch, ich bin eigentlich ein Ingenieur, ich kümmere mich darum, dass die Fahrstühle gewartet werden, aber die Anordnung kam von ganz oben und dann sagte der Papst, ganz oben bin ich und diese Anordnung, die setzen wir jetzt aus. Und da durfte er wieder seinen ganz normalen Job machen. Und dann nach ein paar Tagen, das war im Frühjahr 2013, traf er den Fahrstuhlmann wieder in den Park im Vatikan und sagte, können Sie denn jetzt wieder normal arbeiten? Sagte er, ja, ich bin ja Ingenieur, wir warten die Fahrstühle, wir schmieren die, wir sorgen dafür, dass sie nicht stecken bleiben. Und dann sagte der Papst, das ist ja wunderbar, ich muss jetzt aber los, ich muss packen, morgen ist meine erste Auslandsreise, wir fliegen nach Rio de Janeiro. Und dann sagte der Fahrstuhlmann, ach, wissen Sie was, das muss so eine tolle Stadt sein, da möchte ich auch mal hin. Und dann sagte der Papst, kommen Sie doch einfach mit. Und dann sind wir gelandet, Rio de Janeiro, alles wie immer, Journalisten steigen hinten aus, vorne der Papst und die Delegation und dann war unten wie immer Nationalhymne, Salutschüsse. Und dann stellte der Präsident Brasiliens und der Papst, die stellen sich gegenseitig die Delegationen vor und dann sagte der Papst, das ist mein Kardinalstaatssekretär, das ist der Kardinal für Lateinamerika und das ist mein Fahrstuhlmann. Und weil wir bei diesen Auslandsreisen immer so viel auf roten Teppichen sind und man da so leicht abheben kann, nehmen wir jetzt immer einen ganz normalen Menschen mit bei jeder Auslandsreise und das macht er auch.
Ja, und er scheint ja auch, zumindest habe ich das einem ihrer Bücher entnommen, auch ansonsten keine Kammerdiener, Sekretäre oder Redenschreiber zu haben. Also eine neue Bescheidenheit, die da eingezogen ist in den Vatikan mit dem jetzt nicht mehr ganz neuen Papst Franziskus. Er fährt keine Limousine, sondern einen VW Passat, speist in der Kantine, putzt sein Zimmer selbst, trägt ein Eisenkreuz statt eines goldenen Kreuzes, Lederschuhe statt rote Gucci-Slipper. Er lehnt also jeden Protz ab. Das ist ja auch was total Neues.
Ja, deswegen habe ich auch dieses Buch gemacht. Ich wollte dieses Buch Franziskus, ein Lebensbild, auch mal machen. Wir haben das übrigens zusammen gemacht mit dem Vatikan. Die haben total super kollaboriert, weil wir haben gesagt, ich möchte das mal zeigen. Ich möchte mal zeigen, wie das früher gelaufen ist und was Franziskus da alles verändert hat. Weil irgendwann ging mir das auf den Wecker, dass die Leute mal gesagt haben, da tut sich doch gar nichts. Das stimmt nicht. Also ich sage nochmal ein ganz simples Beispiel. Man kann auf diesen Bildern in dem Buch auch sehr schön sehen, die Päpste haben früher am Gründonnerstag den Priestern der Diözese Rom die Füße gewaschen. Die Fußwaschung gibt es seit Jahrhunderten. Das haben die immer gemacht. Franziskus hat gesagt, okay, das mache ich auch, aber ich wasche nicht den Priester in der katholischen Kirche die Füße, sondern ich gehe in ein Jugendgefängnis und hat mit diesem Plastikeimer, also jungen Häftlingen, auch Mädchen übrigens, am grünen Donnerstag die Füße gewaschen,
das, um zu zeigen. Was ja eigentlich verpönt war bis dahin.
Auch ja, Frauen, das hat es noch nie gegeben. Waschen, ne? Ganz genau, das hat es noch nie gegeben. Genauso wenig, wie es noch nie gegeben hat, dass der Papst jetzt irgendwie darüber nachdenkt, ein Frauendiakonat einführen zu lassen. Das ist eine Revolution. Und natürlich macht er sich damit Unmengen Feinde. Das ist völlig klar. So wie natürlich auch mit dieser Aussage bei Homosexuelle, mit dem, was Sie schon gesagt haben, wieder verheiratete Geschiedene wieder zu den Sakramenten zuzulassen. Das sind alles Dinge, die sich in der katholischen Kirche nie bewegt haben. Und es schien auch immer so, als würde sich das nie bewegen. Aber richtig ist auch der Widerstand gegen ihn riesengroß.
Der Widerstand ist groß, trotzdem scheint ja Franziskus keine Angst oder, ja, sagen wir mal, vielleicht auch Respekt vor diesen Hofschranzen zu haben und ihren kriminellen Leuten dahinter. Woher nimmt der denn seinen Mut?
Das sind wirklich die Leute. Also die Menschen tragen ihn, das merkt er auch. Es gibt also ganz spektakuläre Ereignisse, wo man merkt, wie sehr diese Menschen ihn tragen und wie sehr er auch um die Menschen kämpft. Also ich sag mal ein plastisches Beispiel, das war das war die Doppelheiligsprechung von Johannes Paul II. Und Johannes dem 23. Da war der Petersplatz voll, ist ja klar. Das war das erste Mal in der Geschichte der Kirche in 2000 Jahren, dass zwei Päpste am gleichen Tag heilig gesprochen wurden. Auf den Petersplatz passen 600.000 Leute, der war voll. Und die Straße, die auf zum Petersplatz führt, die Via della Conciliazione, die war auch voll. Da standen über 3 Millionen Menschen. Jetzt hat der Papst die Menschen auf dem Petersplatz alle gesegnet, war alles gut und schön. Aber die Via della Conciliazione war ja noch voller Leute, die auf ihn warteten. Das Problem war, der Petersplatz ist im Vatikan, aber die Via della Conciliazione ist in Italien. Und die Abkommen zwischen dem Vatikan und Italien aus dem Jahr 1929 sehen vor, dass wenn der Papst nach Italien einreisen will, italienischen Boden betreten, dann muss der Staatspräsident informiert werden, der Ministerpräsident informiert werden, der Innenminister informiert werden. Die müssen alle Bescheid wissen, um den Papst in Empfang nehmen zu können. Also fährt der Papst über den Platz, hat alle gesegnet, sieht da so einen Polizisten vor sich und sagt, fahren Sie Ihren Wagen da mal weg, ich muss da durch, da stehen 3 Millionen Leute, die muss ich segnen. Sagt der Polizist, Heiligkeit, ich kann Sie hier nicht durchlassen, das geht nicht, Sie kennen doch das Gesetz, es geht nicht. Also der Präsident weiß von nichts, der Ministerpräsident weiß von nichts, der Innenminister hat keine Ahnung, Sie können hier nicht einfach durchfahren. Und dann sagt der Franziskus, fahren Sie jetzt das Auto da endlich weg, ich muss da durch. Und dann hat der Polizist gesagt, Heiligkeit, wir haben die Leute auf der Via della Conciliazione nicht kontrolliert. Wir wissen nicht, ob die eine Bombe oder eine Pistole oder was haben. Sie können nicht einfach hier nach Italien fahren, das geht nicht. Und Franziskus sagt, fahren Sie jetzt endlich das Auto da weg, ich muss da durch. Und dann hat er den Wagen weggefahren und dann ist Franziskus durch diese 3 Millionen Menschen gefahren, 2 Stunden lang, kreuz und quer hin und her. Ich musste das damals für das Fernsehen kommentieren und ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte, weil wir sahen den Papst nicht mehr. Wir sendeten die ganze Zeit ein Bild, wo in der Straße war, aber niemand zu sehen. Der Papst war weg, irgendwo in dieser Menge. Dann wurde das Innenministerium nervös, die schickten Hubschrauber. Der kam dann und suchte den Papst in der Menge. Und Franziskus stieg aus dem Papamobil aus, ließ da andere Leute mitfahren. Das war ein unglaublicher Tag, wo man einfach auch merkte, diese Menschen lieben diesen Mann, tragen diesen Mann. Und da kam am Ende der Via della Conciliazione an, hatte 3 Millionen Menschen gesegnet. Und da mündet die Straße auf die Stadtautobahn, auf die römische Stadtautobahn, den Lungo Tevere. Und er konnte nicht zurück, weil alle Absperrungen umgefallen waren und die Leute da auf dieser Straße waren. Und dann ist er wirklich auf die nicht abgesperrte römische Autobahn gefahren, auf die Stadtautobahn, mitten rein, mitten in den Stau, mitten, das war ein Riesenstau, Mofas, Busse. Und er segnete in diesem Stau die ganzen Leute immer weiter. Also es war ein unglaublicher Tag. Es war unglaublich.
Ja, und damit war der Papst, der ja eigentlich nicht ohne Personenschutz aus dem Vatikan heraus durfte, mitten in Rom gelandet. Von dieser Stadt handelt auch jetzt Ihr erster Musikwunsch, Herr Englisch. Und zwar Grazie Roma heißt der Titel von Antonella Venditti. Was verdanken Sie Rom?
Alles. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin als ein Student und nicht sonderlich interessanter junger Mann in diese Stadt gekommen. Und ich habe 30 Jahre da gelebt. Ich habe mein ganzes Leben dieser Stadt zu verdanken. Also die Erfahrungen, die ich gemacht habe, auch die Sonne, die Freundlichkeit der Menschen. Und das, was ich immer wieder auch mit einem gewissen Beschämen sage, ich habe, obwohl ich den größten Teil meines Lebens Ausländer war, nie ein einziges böses Wort in Italien gehört.
Dimmi cosa che batte forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla d'amore.
Großes Dankeschön an Rom von Andreas Englisch, der vor 30 Jahren nach Rom gegangen ist, um dort Italienisch zu lernen und schließlich Vatikankorrespondent wurde und bis heute in Rom blieb. Warum, Herr Englisch?
Das war völliger Zufall. Ich hatte in Hamburg studiert, war mit dem Studium fertig, habe in Hamburg bei einer Tageszeitung gearbeitet. Und damals waren die Zeiten im Journalismus noch rosig. Ich habe dann einfach gekündigt und wollte nach Rom, weil ich so gerne Italienisch lernen wollte. Ich hatte das an der Uni so ein bisschen nebenbei studiert, aber nur so auf Sprachbasis. Und ich weiß noch genau, ich hatte 4.000 D-Mark dabei, aber das Geld war irgendwann ziemlich schnell weg und ich konnte noch kein vernünftiges Italienisch. Und dann habe ich gedacht, also such dir mal einen Job. Und den einzigen, den ich gefunden habe, war eine amerikanische Nachrichtenagentur, die suchte einen Vatikan-Fachmann. Mhm. Dann bin ich dahin. Und dann hat mein Chef gesagt, ja, wir arbeiten in englischer Sprache, ist ja klar. Dann habe ich gesagt, naja, mit deinem Namen muss das eigentlich funktionieren. Und dann hat er gesagt, ja, also Sie haben doch sicher Theologie studiert. Und dann habe ich gesagt, nee, es tut mir leid, ich habe von Theologie überhaupt keine Ahnung. Sagt er, ja, schade, wir suchen eigentlich einen Vatikan-Fachmann, aber interessiert Sie denn die katholische Kirche? Ich sage, nee, also überhaupt nicht, geh nicht in die Kirche, Kirche interessiert mich auch nicht, tut mir leid. Sagt der ganze Deutsche, Sie sind doch Journalist. Sagte ich, ja, ich bin Journalist. Und dann fragt er, aber worüber haben Sie denn immer geschrieben? Habe gesagt, ja, meistens über Fußball. Und dann sagt er, oh ja, oh Gott, wir suchen aber eigentlich einen Vatikan-Fachmann. Interessiert Sie denn der Papst? Ich sagte, nee, der Papst interessiert mich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie der derzeit eigentlich heißt. Und dann sagte er, ja, waren Sie denn mal Messdiener? Und dann sagte ich, ja, Messdiener war ich. Und dann sagte er, okay, Sie haben einen Job. Sie sind jetzt unser neuer Vatikan-Fachmann. Also so kam ich dahin.
Das war damals Johannes Paul II., ne?
Das war Johannes Paul II. Und ich hatte mir vorgenommen, zum Jahreswechsel 1987, 1988 wollte ich nach Deutschland zurück. Und dann bekam ich aber einen Brief, dass Johannes Paul II. Die Vatikan-Korrespondenten in Castel Gandolfo empfangen würde. Und dann habe ich gedacht, nee, das lässt sie dir nicht entgehen. Verlängere es noch ein bisschen. Und dann habe ich den Job nach einer Weile weitergemacht, weil ich unbedingt Johannes Paul II. Halt persönlich kennenlernen wollte. Mhm. Das ging dann aber ziemlich in die Hose, um ganz ehrlich zu sein, weil die anderen Korrespondenten kannte der Papst. Also wir fuhren da hoch nach Castel Gandolfo, der gab allen die Hand, unterhielt sich mit ihnen. Und ich war dann als Letzter an der Reihe. Und dann sprach er mich auf Italienisch an und ich verstand kein Wort von dem, was er sagte. Und ich sagte dann, Heiligkeit, es tut mir furchtbar leid, ich kann kein Italienisch. Und dann sagte er, ja, aber ich dachte, Sie seien Vatikan-Fachmann. Sind Sie das gar nicht? Sind Sie ein Schweizer Gardist, der mir mal die Hand geben will? Und sagte ich, nee, Heiligkeit, ich bin auch Vatikan-Fachmann. Und dann sagte er, ja, aber für einen Vatikan-Fachmann können Sie ganz schlecht Italienisch. Sagte ich, ja, Heiligkeit, es war also, wir haben Deutsch gesprochen das erste Mal miteinander, weil er sprach hervorragend Deutsch. Und dann weiß ich noch, dass er zu mir sagte, verstehen Sie denn was von der Kirche? Dann habe ich gesagt, Heiligkeit, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung von der Kirche, ich verstehe ganz wenig davon. Und dann, das war die erste Geschichte, die er mir erzählte, sagte er zu mir, wovon verstehen Sie denn was? Und dann habe ich gesagt, ja, Heiligkeit, ein bisschen was vom Fußball. Und dann sagte er, ich hasse es, über Fußball zu sprechen, weil das ist meine allererste Kindheitserinnerung, da war ich noch ganz kleiner Junge. Und da hat mein Bruder Edmund mich mit zum Fußballplatz genommen, der ist dann kurz darauf tragisch gestorben und der hat dann zu mir gesagt, Carol, heute darfst du mit den großen Jungs Fußball spielen. Und ich war ganz stolz und dann kommen wir an dem Fußballplatz an und dann sagt mein Bruder, Carol, pass mal auf, uns ist das Tor umgefallen, da steht nur noch ein Pfosten und der zweite Pfosten, der bist du. Du stellst dich da jetzt hin und bleibst als Torpfosten stehen den ganzen Tag. Und das habe ich den ganzen Sommer gemacht und seitdem habe ich ständig die Bälle an den Kopf gekriegt und seitdem rede ich nicht mehr über Fußball, das weiß ich noch. Wenn ich an seinem Grab vorbeigehe, oben im Petersdom, dann muss ich immer an diese Geschichte denken, die er mir erzählt hat damals.
Ja, damit war das Eis gebrochen, ne?
Ja, damit war das alles gebrochen und meine Eltern kamen, die sind aus Schlesien, die sind aus der Nähe von Gleiwitz und das fand der Papst sehr sympathisch. Der fand mich, glaube ich, am Anfang, ich war ja 23, der hat mich natürlich nicht für voll genommen, der fand mich nur ein bisschen lustig. Der hat gedacht, ach, dem kleinen jungen Mann, der irgendwie auch zumindest, dessen Eltern zumindest aus einem Teil Polens kommt, dem greife ich jetzt mal ein bisschen unter die Arme. Und der hat mir dann sehr geholfen.
Karol Wojtyla, so hieß Johannes Paul II., der ja aus Polen auch kam. Und seitdem sind ja nun ein paar Jahre vergangen, Herr Englisch, und Sie haben in unserer ersten Runde ganz begeistert von Papst Franziskus erzählt. Wie ist es denn mit Ihnen in Sachen Glauben, Frömmigkeit, Katholizismus in dieser Zeit weitergegangen? Hat sich da was verändert?
Ja, sehr. Als ich nach Rom kam, war der Papst mein Job. Das war nichts weiter. Also ich hätte auch über einen Politiker geschrieben oder über einen Sportler. Aber die Faszination und auch die Frage danach, ob Gott existiert, das ist natürlich so eine Geschichte, der kann man sich nicht entziehen. Also das war vollkommen klar. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann mitbekam, wie dieser kranke Karol Wojtyla, also dieser stark gezeichnete Mann, mit seinen leeren Händen und seinem Glauben die Welt zum Besseren verändern konnte, das war wirklich unglaublich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das auf eine gewisse Art und Weise auch Karol Wojtyla zu verdanken, dass ich wirklich zu Gott gefunden habe, dass ich ein gläubiger Mensch geworden bin. Das war ich vorher nicht. Ich bin aber ganz stolz, dass ich ihm das noch sagen konnte. Ich habe ihm noch mal gesagt, Heiligkeit, bevor er gestorben ist, Sie haben mich zum Glauben an Gott zurückgebracht und das hat mein Leben wirklich bereichert. Das weiß ich noch.
Das sagt Andreas Englisch. Er ist Vatikan-Spezialist und lebt seit 30 Jahren in Rom und berichtet seitdem über, es waren ja drei Päpste, die Sie seitdem begleitet haben. Und inzwischen haben Sie das dritte Buch über Papst Franziskus geschrieben. Es heißt Franziskus, ein Lebensbild. Herr Englisch, Sie kommen ja auch aus einer, Arbeiterfamilie, eigentlich auch kein reicher Haushalt. Ist Ihre Begeisterung für Jorge Mario Bergoglio, so heißt ja der Papst mit bürgerlichem Namen, auch deswegen so groß, denn ja auch er ist ja als Sohn italienischer Einwanderer in Argentinien, hat er ja eine ähnliche soziale Herkunft.
Ja, ohne jeden Zweifel hat das damit zu tun. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als erwachsener Mann ist mir das schon klar geworden, wie arm wir damals waren. Meine Eltern waren aus Schlesien gekommen. Mein Vater war sozial ein völliger Underdog, also weil er Hilfsarbeiter auf einer Baustelle war.
Auch über Flüchtling viele Jahre.
Flüchtling. Und dann in den ersten 10 Jahren, also mal haben die in einer Holzbaracke gewohnt mit seinen 8 Geschwistern. Das war ganz schrecklich. Meine Mutter war ihr Leben lang Hausfrau. Wir haben zu Hause nie Geld gehabt. Und es war uns auch immer klar, dass wir viel ärmer waren als alle um uns herum. Also bei uns gab es kein Telefon, kein Auto. Meine Eltern haben nie in ihrem Leben Auto besessen. Die sind immer Fahrrad gefahren. Und wir sind auch nicht in den Urlaub gefahren. Dafür hätten wir gar kein Geld gehabt. Also die weiteste Reise, die wir gemacht haben, waren in die nächste größere Stadt. Ich glaube, das war Hamm. Das waren 15 Kilometer mit dem Bus. Weiter sind wir nie gekommen. Und das war schon so, dass wir zu Hause merkten, wie eng das alles war. Also wir hatten 2 Zimmer. Meine Eltern hatten ein Schlafzimmer, dann hatte meine Schwester und ich eins und wir hatten noch so eine Wohnküche, also 3 Zimmer haben wir bewohnt, das war alles. Und klar hat mich an der Kirche, sowohl an der Kirche des Karol Wojtyla, aber auch an der Kirche des Benedikt natürlich immer gestört, dass Adlige bevorzugt wurden, dass Menschen aus einer hohen sozialen Schicht im Vatikan eigentlich ganz gern gesehen wurden. Und als dann dieser Mann, Jorge Mario Bergoglio, kam und sagte, Jungs, das hat Jesus von Nazareth sich ganz anders vorgestellt. Also der war ein Mann, der es ablehnte, auch nur Sandalen zu tragen. Das war ein Mann, der immer an der Seite der Armen gestanden hat. Ich habe dann abends manchmal gedacht, das weiß ich noch, dass ich zu einem Kumpel in der Kneipe, der dann gesagt hat, sag mal, wie denkst du eigentlich über diesen Bergoglio, dass ich gedacht habe, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich immer so das Gefühl, dass ein richtig guter Kumpel von Jesus von Nazareth im Vatikan eingezogen ist. Also dieses Gefühl hatte ich. Aber Sie haben völlig recht, das hatte natürlich damit zu tun, dass wir eine ähnliche Herkunft haben. Ja. Abgesehen davon, dass er gut Deutsch spricht, wir gern Deutsch miteinander sprechen. Er liest gerne Hölderlin und als letztes Mal, als er mich gesehen hat, als dieses Buch erschienen ist, Franziskus, sein Lebensbild, sagt er zu mir, wieso schreibst du eigentlich ständig Bücher über mich? Und dann habe ich gesagt, Heiligkeit.
Ach, weil Sie duzen Deutschen, sich inzwischen schon.
Ja, er duzt mich. Also, Franziskus duzt die Journalisten in der Regel.
Aber Sie dürfen ihn nicht duzen, das gehört sich
nicht. Ich würde das nie tun, ich sage immer Heiligkeit, aber er zieht dann immer so eine saure Miene, weil er sagt, ich kann dieses Wort nicht hören. Er hasst das. Er hasst das, als Heiligkeit angesprochen zu werden. Er weiß, dass das pausenlos passiert und dass das sein Titel ist und dass das alle tun. Aber am liebsten nimmt er die Leute meinen Arm und sagt, ach, weißt du, ich bin Jorge. Das macht er auch. Also er sagt, ich habe eine ganze Menge gute Freunde, die im Vatikan in Positionen arbeiten, so dass sie ständig mit dem Papst zu tun haben. Und die sagen auch immer, also der ruft uns an und sagt, hallo, hier ist Jorge.
Das sagt Andreas Englisch. Er ist Journalist und berichtet seit 1995 aus dem Vatikan und vom Papst. Und haben gerade erzählt, Herr Englisch, als andere so begannen, nach Italien in den Urlaub zu fahren in den 60er Jahren, da war das für Ihre Familie und Sie nicht drin. Stattdessen leben Sie jetzt schon in der Stadt der Träume, die viele damals so gesehen haben, seit 30 Jahren. Und scheinen ja auch ganz nah dran zu sein am Papst, an Franziskus. Gehen Sie denn auch schon mal zusammen essen oder ein Bier trinken?
Nein, also das größte der Gefühle, was Sie machen können, ist, der Papst ist abends in der Mensa, in dem Gästehaus der Heiligen Martha. Da gibt es ein kaltes Buffet, das ist also wirklich von, es gibt viele schlechte Pensionen in Rom, mit denen Sie schlecht essen können, aber ich glaube, das Gästehaus der Heiligen Martha ist wirklich eines der schlechtesten. Also Sie kriegen, das ist ganz armselig, also Sie kriegen so ein bisschen kaltes Fleisch, es gibt so Formwürstchen, die sind wirklich furchtbar, es gibt ein bisschen zerkochtes Gemüse und das war's. Und weil das meiste kalt ist, stehen da Mikrowellen und der Papst stellt seine Sachen auch in die Mikrowelle und macht die dann ein bisschen warm. Und setzt sich dann an seinen Tisch und sie können da, also auch wenn sie eingeladen werden, mit in diesem Raum essen, aber der Papst hat einen Tisch für sich mit seinen Mitarbeitern. Sie können sehen, sie können da auch grüßen, aber es ist auch klar, dass er in dieser Zeit in Ruhe gelassen werden will. Das ging ihm am Anfang furchtbar auf den Keks, weil die ganzen Kardinäle und die Bischöfe, die so zum Mittagessen kamen, ständig Videos und Fotos von ihm gemacht haben. Wenn er da beim Mittagessen saß, also das war schon wie auf einer Safari, verstehen Sie, wenn die Leute irgendwie einen Elefanten oder die Giraffe aus dem Auto filmten und diese ganzen Kirchenmänner, die filmten ständig den Papst, bis er dann irgendwann gesagt hat, könnt ihr dich bitte mich in Ruhe lassen beim Essen und aufhören, mich ständig zu fotografieren. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank durchgesetzt.
Wer will schon gerne beim Essen fotografiert oder gefilmt werden?
Ja, genau.
Der Papst scheint aber auch ansonsten viel vom richtigen Leben zu verstehen. Er ist gelernter Chemietechniker. Er hatte ja auch mal eine Freundin, habe ich ihrem Buch entnommen. Ist es vielleicht auch das, warum er so von den Menschen, von den Katholiken oder auch Menschen, die mit Glauben gar nichts am Hut haben, so viel Vertrauensvorschuss bekommt?
Ja, ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun. Ich glaube, es ist auch ein Fehler gewesen, dass über so viele Jahrhunderte Päpste entweder schon aus katholischen Internaten kamen oder aus Priesterseminaren und dass das ganz selten ganz normale Leute waren. Und Franziskus ist halt ein Spätberufener, der war vorher ein ganz normales Leben geführt hat. Der ist zum Fußball gegangen, hatte eine Freundin. Das ist auch bestimmt einer der Päpste, der sicherlich nicht ungeküsst ist.
Er war nicht mal gläubig.
Doch, er kommt aus einer katholischen Familie, aber das war jetzt nicht so eine supergläubige Familie. Im Gegenteil, seine Eltern haben ihm versucht, das auszureden, als er gesagt hat, dass er Priester werden will. Die wollten das nicht, die haben gesagt, mach doch was Anständiges. Aber er hat dann wirklich ein Schlüsselerlebnis gehabt und das ist bei Priestern, die ich so im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, nicht ganz untypisch. Er hat wirklich einmal so eine Todeserfahrung gehabt, dass er ist, ein Lungenflügel musste ihm entfernt worden und er sagt immer darüber, ich habe in den panischen Augen meiner Mutter gesehen, wie ernst es wirklich um mich steht. Also die Ärzte haben mich immer beruhigt, aber meine Mutter hat mich so angeguckt, dass ich wusste, das ist wirklich gefährlich. Und ich glaube, dass das möglicherweise dazu beigetragen hat. Das sagen mir oft Priester, die so ein Erlebnis gehabt haben, die wirklich auch mal an der Schwelle des Todes standen, dass die gesagt haben, man lebt danach anders, bewusster. Man stellt sich die Frage, man weiß, dass die Zeit auf dieser Erde begrenzt ist und man denkt dann über sein Leben anders. Und das mag dazu beigetragen haben, dass Jorge Mario Bergoglio sich dann auch entschieden hat, Priester zu werden. Wollte nach Japan, wollte da missionieren, aber hat im Grunde, das ist eigentlich das Spannende an dem Mann, alles falsch gemacht von Anfang an. Also wenn jemand Papst werden will, dann darf man auf keinen Fall in den Jesuitenorden eintreten, weil es gab noch nie einen jesuitischen Papst. Das wäre völliger Quatsch, was er gemacht hat. Also es ist so ein bisschen wie in dem Boxerfilm von Rocky, also jemand, der von ganz unten kam, also der aus seinem Orden rausgeschmissen worden war, sozusagen, der in die Verbannung geschickt worden war, der eigentlich mit 40 Jahren erledigt zu sein schien. Er war ein Provinz, völlig unbedeutender Provinzpfarrer am Stadtrand von Buenos Aires. Dass aus diesem Mann einmal so ein revolutionärer Papst werden würde, das scheint wirklich wie ein Wunder.
Ja, Kritiker sagen ja Schmalspurtheologe. Ja. Also nur eine Karriereberatung oder ein Coach, was ja heute viele machen, sobald sie ein kleines Pöstchen haben, scheint er nicht in Anspruch genommen zu haben und ja dann dennoch auch nicht gebraucht zu haben.
das hängt jetzt davon ab, ob sie an den lieben Gott glauben oder nicht. Also entweder hat der Heilige Geist diesen Mann befördert. Das ist übrigens ein gängiger Witz, den die Römer auf der Straße immer erzählen. Es war ja bekannt, dass Jorge Mario Bergoglio einen riesen Ärger mit der Kurie hatte. Also der hat sich mit der Spitze des Vatikans schon als Erzbischof 15 Jahre lang ständig gestritten. Das war der einzige Kardinal und Erzbischof der ganzen Welt, der mit dem Nunzius, also dem Botschafter des Vatikans, in seinem Land nicht gesprochen hat. Also der hat mit der Kirchenhierarchie nichts zu tun haben wollen. Und wenn Sie in Rom jemanden auf der Straße fragen, wieso ausgerechnet ein solcher Rebell zum Papst gewählt worden ist, dann sagen die Römer immer, wissen Sie, warum sich die Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle einschließen, um einen Papst zu wählen? Die schließen sich deswegen ein, weil sie verhindern wollen, dass der Heilige Geist reinkommt. Aber dieses Mal muss es ihm irgendwie gelungen sein und deswegen ist auch der Richtige zum Papst gewählt worden.
Wahrscheinlich, ja. Im Kampf gegen die Kurienbürokratie war er ja auch immer und ist er wahrscheinlich auch in Zukunft ganz direkt. Ja, bisweilen polarisiert ja auch seine deftige Ausdrucksweise, weil er sagt, die Kirche ist faul und selbstgefällig geworden. Ja. Er hat ja da schon ein bisschen aufgeräumt bzw. angestoßen. Nur, ich denke noch ein bisschen darüber nach, Herr Englisch, weil Sie sagten, er hatte eine schwere Lungenoperation. Als junger Mann hat nur noch einen halben Lungenflügel.
Das sieht man
dem Mann, dem 80-jährigen Mann, die er ja inzwischen ist, ja gar nicht an. Der ist ja immer fröhlich und gut drauf. Überspielt er das oder ist er wirklich so?
Also das ist eine der spannendsten Seiten oder das ist eines der spannendsten Ereignisse meines ganzen Lebens. Denn dieser Jorge Mario Bergoglio, wenn er zu Synoden nach Rom kam, war ein in sich gekehrter, mürrischer, grüblerischer, eher depressiver, völlig schweigsamer Mann. Dieser grimmige Jorge Mario Bergoglio, der muss nach seiner Wahl, in der Stunde nach seiner Wahl, in den Minuten, als er auf den Balkon des Petersdoms gegangen ist, auf die sogenannte Benediktionsloggia, um also sich zum ersten Mal der ganzen Welt zu zeigen, da muss der gedacht haben, dieser mürrische Mann muss weg. Ein ganz neuer Jorge Mario Bergoglio, Papst Franziskus, muss jetzt entstehen. Mhm. Und er hat wirklich aus diesem in sich gekehrten, mürrischen, depressiven Mann diesen strahlenden Papst gemacht. Und zwar ist dieser Wandel so dramatisch, dass seine Priester aus Buenos Aires, die haben mir einen Brief geschrieben und haben gesagt, warum hast du uns 20 Jahre lang dein Lächeln verwehrt? Diesen Jorge Mario Bergoglio, der jetzt über den Petersplatz fährt und die ganze Welt begeistert, den haben wir nie erlebt.
Es scheint auch so rumzugehen. Normalerweise, ein Amt verändert ja den Menschen immer, viele zum Negativen. In dem Fall scheint es umgekehrt gewesen zu sein.
Ja, ja, ich kann auch nur sagen, das ist ein Wandel, den hätte ich niemals für möglich gehalten. Man sieht das heute noch manchmal, diesen zweiten Jorge Mario Bergoglio. Also wenn er sich unbeobachtet glaubt, dann sieht man ab und zu nochmal, dass dieser Mann unter dieser Last dieses Amtes unheimlich trägt, dass er unter diesem Schicksal unheimlich trägt. Das ist, und natürlich auch, und das ist eine von den Geschichten, die ich echt nicht verstehen kann. Es ist der erste Papst in der ganzen Geschichte in 2000 Jahren, der sich weigert, einen einzigen Tag freizunehmen. Der hat seit seiner Wahl keinen einzigen Tag Urlaub genommen. Also die anderen sind ja immer alle weggefahren. Also Johannes Paul II. War in den Bergen ganz oft, der ist wandern gegangen. Benedikt war monatelang im Sommersitz der Päpste in Castel Gandolfo. Aber dieser Papst macht keinen Urlaub. Wenn er sich ausruht, geht er mal in sein Zimmer und hört ein bisschen Mozart.
Sehr bescheiden. Ja, fast könnte ja die Geschichten, die Sie erzählen über den Papst, auch zu Ihrem nächsten Musikwunsch passen. Jetzt ist er da, Papst Franziskus. Ihr Titel heißt, und jetzt bist du da, von Eros Ramazzotti. Wer ist damit gemeint? Adesso tu.
Meine Frau. Wir haben in Rom geheiratet und wir haben dieses Jahr Silberhochzeit gehabt, die letzte Zeit Silberhochzeit gehabt. Und ich bin sehr froh, dass wir so lange in dieser schönen Stadt zusammenleben konnten.
Nata ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà.
Und jetzt bist du da. Adesso tu heißt dieser Titel von Eros Ramazzotti und gewünscht hat sich diese Musik unser heutiger Doppelkopfgast Andreas Englisch, ja, der damit seine Frau gemeint hat. Seit 25 Jahren verheiratet, einen 18-jährigen Sohn haben sie. Ja, wenn man das Adesso su mal auf den Papst bezieht, Herr Englisch, dann ist ja jetzt da einer, wie sich ihn viele gewünscht haben, einer, der sich auch mal politisch einmischt. Und es sieht so aus, als sei er zurzeit die weltweit einzige wirkliche moralische Instanz.
Ja, also es gibt eine Gruppe im Vatikan. Das ist eine Spendergruppe. Das sind also sehr reiche Menschen auf dieser Welt. Da gehören auch Leute zu, von denen man das nicht denken würde, wie zum Beispiel Herr Zuckerberg, der Facebook-Gründer, der Jude ist. Und die legen also wirklich sehr, sehr viel Geld für diese sogenannte Syrien-Kontaktgruppe auf den Tisch, weil unter der Regie des Vatikans soll nach einem Ende der Auseinandersetzung da, wenn das endlich mal vorbei ist, das Land wieder aufgebaut werden und die katholische Kirche will sich daran beteiligen. Brunnen, Kirchen, die werden ja alles brauchen. Die werden Schulen brauchen, die werden Krankenhäuser brauchen. Und diese Gebergruppe, die trifft sich immer mal im Vatikan. Und ich habe die mal gefragt und habe gesagt, warum kommt ihr eigentlich nach Rom und gebt diesem Papst so viel Geld? Und dann ist die Antwort wirklich gewesen, es ist die einzige glaubwürdige Leitfigur auf dem Globus. Es gibt zurzeit keine andere, der man zutrauen kann, dass er nicht in anderem Interesse, sondern wirklich im Interesse der Menschen, die in Not sind, handelt. Und es gibt einfach zurzeit keinen John F. Kennedy oder jemand, einen anderen Politiker, dem man sagen kann, das ist eine wirklich eine Lichtgestalt. Diesem Papst trauen wirklich Leute zu, die nicht mal Christen sind, zu sagen, er würde, ich vertraue dem einfach, dass auch mein Geld ein. Ich vertraue dem, dass er in der Lage sein wird, die Welt zum Besseren zu verändern.
Ja, Franziskus will ja auch eine dienende und helfende Kirche. Und er hat auch gesagt, Gott vergibt immer bei Regelverstößen. Dann muss man ja doch schon sich fragen, Herr Englisch, tja, was gibt es denn dann noch einen Grund, die Regeln einzuhalten oder katholisch zu werden in dem Fall?
Wenn jeder ich glaube, vielleicht ist dieser Punkt der revolutionärste. Und vielleicht werden die Leute, die in 500 Jahren ein Buch über Franziskus lesen, sagen, das war der entscheidende Punkt. Das war viel wichtiger als alles andere noch. Weil in der Tat ist ja dieser Papst der erste Papst in der Geschichte, der das wichtigste, das Kernanliegen der katholischen Kirche außer Kraft gesetzt hat. Also die katholische Kirche hat über 2000 Jahre lang behauptet, nur wir. Und nur wir können Menschen ins Paradies bringen. Wir sind absolut notwendig dafür, um in den Himmel zu kommen. Das kann keine andere Religion und das kann keine andere Kirche. Wir sind die einzige wirkliche Kirche. Und dann ist dieser Papst hergekommen und hat gesagt, Gott ist größer als die Regeln. Es geht nicht darum, dass eine Kirche darüber entscheidet, was Menschen in den Himmel befördert oder nicht, sondern das ist Gott allein. Gott ist größer als die Regelwerke. Und das war etwas, das ist ein völlig neuer Ansatz. Das zeigt zum Beispiel, also ein anderer revolutionärer Besuch war bei seinem Freund. Er hat einen Freund, der arbeitet als Priester in einer sogenannten Freikirche. Die haben die Katholiken immer früher Sekten genannt, schlicht und einfach. Und als man ihnen das immer vorgeworfen hat und gesagt, Heiligkeit, also wir bekämpfen seit Jahrhunderten diese Sekten und jetzt gehen sie dahin und feiern mit denen, das geht doch nicht. Da hat er gesagt, es ist einfach den anderen vorzuwerfen, dass sie eine Sekte sind, die könnten uns das auch vorwerfen.
Wenn also irgendwann nur noch wenige übrig bleiben, wäre es ja so, ne?
Ja, also das ist, glaube ich, wirklich ein revolutionärer Schritt, dass dieser Papst gesagt hat, eine Kirche kann sich nicht darauf berufen zu sagen, dass sie die Instanz ist, die die Menschen ins Paradies befördert.
Mal abgesehen davon, dass er der erste Papst war, der auf Lampedusa war, wo hunderte von Flüchtlingen nicht nur angekommen sind, sondern auch im Meer ertrunken sind, Tausende. Und in seiner Schrift Laudato Si, die 2015 erschienen ist, übt er ganz krasse Kapitalismuskritik. Er hat zum Beispiel gesagt, das Geld soll den Menschen dienen und nicht regieren. Und das von einem Papst.
Ja, Kritiken hat er reichlich. Vor allem auch in den Vereinigten Staaten ihm vorwerfen und sagen, das sei primitiver Kapitalismuskritik. Ich finde, das ist Unsinn. Dieser Papst hat die Armut dieser Welt wirklich gesehen. Der weiß, wovon er spricht. Das ist nicht einer von den Theoretikern, die es bisher im Vatikan gegeben hat, die höchstens mal, wenn es hochkommt, in einem Kindergarten waren und ansonsten in ihrer Studierstube Augustinus gelesen haben und immer in einem schönen Palast gewohnt haben. Also dieser Papst kennt die Slums, der kennt das Elend in Lateinamerika, der kennt diesen Riesenunterschied zwischen Arm und Reich, der weiß das ganz genau. Und der weiß auch, dass in Lateinamerika, aber in anderen Teilen der Menschen arm gemacht werden. Die werden nicht arm geboren, sondern sie werden dadurch, dass die Reichen weder Barmherzigkeit zeigen, noch eine gerechte Gesellschaft, noch eine gerechte Wirtschaft aufbauen, wirklich arm gemacht. Und deswegen treibt ihn das auch so an. Deswegen macht er auch keinen Urlaub. Der hat das Gefühl, diese armen Menschen auf der Welt, die in den Slums leben, die ich gesehen habe, die haben ein Recht darauf, dass wenn ich jetzt der Papst bin, dass ich mich für die einsetze und die katholische Kirche an die Stelle rücke, wo sie hingehört, nämlich an die Seite der Armen.
Ist das auch der Grund, Herr Englisch, warum er ein paar Kardinäle ausgetauscht hat und neue ernannt hat, beispielsweise Bischöfe aus der Südsee, aus Kanada, aus Togo und die dann zu Kardinälen gemacht hat und nicht wie üblich aus Europa oder USA?
Ja, damit baut er die Kirche nachhaltig um. Das werfen ihm auch viele vor. Viele sagen ihm, du bist der Papst, du hast das Recht, die Kirche von heute umzubauen, aber du baust die Kirche von morgen um, weil du besetzt das Kardinalskollegium so radikal neu. Also die Italiener waren ja über Jahrhunderte die beherrschende Kraft während aller Wahlen eines Papstes. Alle Konklave waren bis zur Wahl von Johannes Paul II. Beherrscht von Italienern. Das war ganz klar. Und jetzt kommt dieser Papst und sagt, das machen wir alles ganz anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch meine Lieblingsänderung im Vatikan in den vergangenen Jahren, weil die Leute, nach denen früher kein Hahn krähte, also ein wirklich guter Freund von mir ist Kardinal Calvin Felix, der war ein Straßenpfarrer in einem Slum in der Karibik. Und die Schwerkranken, die sterben da wirklich auf der Straße. Und dieser Straßenpfarrer Felix, der hat die aufgesammelt, hat versucht, die aufzupäppeln, hat versucht, ihnen zu essen zu geben, hat nebenbei, weil sein Gehalt nicht reichte, immer Autos gewaschen. Und dann, weil die Narcos, also die Drogenbosse, es nicht passte, dass der in diesen Slums Menschen half, weil die da ihre Drogen kochen wollten, haben die einen Mordanschlag auf ihn verübt, die haben ihm die Kehle durchgeschnitten, das hat er aber überlebt. Nach solchen Leuten krähte im Vatikan kein Hahn. Alle sagten, fragten immer nur, wo hat der Vorlesungen gehalten, wo war der Professor, wo hat der Theologe, aber so ein Mann wie Felix interessierte niemanden. Und dann wird Franziskus Papst und dann sagen alle, ist ja klar, die nächsten beiden Kardinalshüte, die er vergeben muss, sind Venedig und Turin, weil die haben gerade keinen Kardinal, die haben aber seit über 1000 Jahren immer einen Kardinal gehabt. Und dann sagt Franziskus, nein, Venedig kriegt keinen Kardinal und Turin auch nicht. Ob die das die letzten 700 Jahre hatten oder nicht, ist mir völlig egal. Ich mache Calvin Felix, diesen Straßenpfarrer aus der Karibik, den mache ich zum Kardinal. Ein Mann, der noch nicht mal vernünftig Latein kann. Also jemand, der aus einer ganz anderen Vorstellung einer Kirche kommt. Nämlich aus der, die Franziskus ja auch mal sagt, die Kirche ist ein Feldlazarett, die muss den Menschen helfen.
Tja, so wie andere viele Führungskräfte ja um sich herum Ja-Sager versammeln, so versammelt offensichtlich der Papst Franziskus, der das Leben kennt, Leute um sich herum, die ebenso das Leben kennen.
Ja, stimmt. Der hat ja gleich ein zweites Kardinalskollegium ernannt. Der hat gesagt, ich brauche nicht Leute um mich herum, die mir nur erzählen, wie toll ich bin, sondern ich muss wissen, was in allen Ecken dieser Welt passiert. Deswegen brauche ich auch jemand aus der Südsee, deswegen brauche ich jemand aus Australien und nicht 27 Kardinäle aus Italien.
Ja, und aus einer ganz kleinen Ecke kommt die Vorstellung, die er hat, Frauen zum Diakonat zuzulassen. Ja, zum Frauenpriesteramt, das wäre wahrscheinlich noch ein zu weiter Schritt. Aber das Frauendiakonat, Sie hatten zu Beginn der Sendung gesagt, Herr Englisch, damit beschäftigt er sich jetzt und da tut sich was. Wie weit sind wir denn auf dieser Strecke?
Ja, also es ist im Grunde ganz simpel, weil es hat das Frauendiakonat gegeben, ganz lange. Frauen haben über Jahrhunderte in der katholischen Kirche getauft. Das war völlig klar. Und der Papst sagt, wenn das früher möglich war, warum soll das nicht wieder möglich sein? Zumal, und damit ärgert er die Kardinäle natürlich in der Kurie. Der Papst sagt immer, die wichtigste Botschaft hat er Maria von Magdala gesagt und nicht Petrus und nicht Paulus oder sonst wem immer. Und er hat Maria von Magdala gesagt, sag den anderen Bescheid, sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Und dann sagt der Papst immer, wenn die wichtigste Botschaft von allen von Gott einer Frau anvertraut worden ist, warum sollten Frauen da nicht Gottes Wort verbreiten? Ist doch ganz logisch.
Tja, mal sehen, was da noch kommt. Franziskus der Revoluzer, oder ist er im Herzen vielleicht doch ein Konservativer? Der Stern, Herr Englisch, fragte im Dezember 2016, ist der Papst noch katholisch? Was meinen Sie?
Das ist eine sehr interessante Frage und leider ist die auch sehr dramatisch, weil es gibt eine ganze Reihe von Kardinälen, die genau das bezweifeln. Die sagen, der Papst ist nicht mehr katholisch. Amoris Laetitia, also diese Schrift, in der man darüber redet, dass wiederverheiratete Geschiedene zu den Sakramenten zugelassen werden, die sagen, das ist einfach nicht mehr katholisch. Das ist nicht katholisch. Wir brauchen einen richtigen neuen Papst, denn Franziskus ist das nicht. Und der Chef der Glaubenskongregation hat ganz offen von der Gefahr eines Schismas, einer Kirchenteilung, wie er sie zur evangelischen Kirche geführt hat, gesprochen. Da ist wirklich richtig Dampf auf dem Kessel zurzeit. Also die streiten sich um Grundsätzliches und das wirklich mit einer Vehemenz, die ich nicht für möglich gehalten hätte, ehrlich nicht.
Na, ist ja vielleicht auch was, dass da mal richtig gestritten wird.
Ja, das war wirklich Zeit.
Andreas Englisch, Journalist und Vatikankenner. Er war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur mit im Gepäck sein aktuelles Buch Franziskus, ein Lebensbild, erschienen im Bertelsmann Verlag. Mein Name ist Karin Röder und Sie, Herr Englisch, haben noch einen Musikwunsch frei. Auch diesmal ist es wieder ein Italiener, Ennio Morricone, und der Soundtrack zu The Mission. Was steckt dahinter?
Ich würde mir wünschen, dass möglichst viele Menschen sich diesen Film einfach nochmal anschauen, weil der erzählt ganz viel über diesen Papst.
Vielen Dank, Andreas Englisch.
Ich danke auch.